Guten Morgen. Wir sind in einer Predigtreihe über einen Mann aus der Bibel namens David, der ca. 3000 Jahre vor uns gelebt hat. Und ich erzähle euch kurz was zum Zusammenhang unseres Bibeltextes von heute, bevor Steffi uns den Text vorlesen wird. Der junge David war von Gott zum König ausgewählt worden, zum zukünftigen König, weil der amtierende König in Israel, Saul, in mehreren Entscheidungen gezeigt hatte, dass er Gott nicht wirklich vertraute und Gott nicht wirklich ernst nahm und er damit dem ganzen Volk schadete. In der Predigt letzte Woche ging es darum, dass David, obwohl er noch ein Teenager war, einen unglaublichen militärischen Triumph erlebte, weil es ihm absolut um Gottes Ehre ging und um Gottes Sache und er sich nicht auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen hat, sondern sich sicher war, dass Gott ihm Gelingen schenkt. Durch diesen Triumph war David im Volk Israel berühmt und geehrt worden. Und an dieser Stelle steigt unser Text von heute ein. Weil dieser Text aber aus Ausschnitten besteht, von insgesamt aus 3 Kapiteln in der Bibel, erkläre ich euch kurz noch ein paar Sachen, die in diesen Ausschnitten nicht vorkommen. Der Text von heute beschreibt, dass im Anschluss an diesen Triumph von David der Sohn des Königs Saul, nämlich Jonathan, sich mit David befreundet. Außerdem bekommt David in Sauls Heer eine Führungsrolle und hat darin riesige Erfolge, sodass die Leute anfangen, Lieder auf David zu dichten, in denen sie besingen, was David für ein Held ist, und zwar, dass er ein größerer Held ist als der König Saul selbst. Und ab da beginnt es so, dass Neid und Misstrauen und Wut irgendwann in Saul anfangen zu wachsen und zu schwelen. Dazu kommt, dass Saul mit der Zeit erst spürt und irgendwann weiß, dass Gott David als neuen König ausgesucht hat. Davids Erfolge und seine Beliebtheit und Sauls Angst vor ihm als quasi Konkurrenten machen Saul irgendwann so rasend vor Wut, dass in ihm der Plan wächst, David zu beseitigen. Sauls Sohn Jonathan kann seinen Vater erst noch davon abbringen und nimmt ihm das Versprechen ab, David nichts zu tun, weil David nichts Falsches getan hat. Aber Saul bricht sein Wort und befiehlt ein Attentat gegen David. David kann diesem Attentat ganz knapp entgehen und flieht nach Rama in eine Prophetensiedlung. Aber als Saul das herausbekommt, schickt er Männer auch dorthin. David bekommt wieder Wind davon und flieht aus Rama zurück an den Königshof zu Jonathan, seinem Freund. Jonathan verspricht dann, David herauszufinden, ob er noch eine Chance hat, am Königshof sicher zu leben. Und David soll so lange in einem Versteck bleiben. Sie vereinbaren ein Zeichen mit Pfeilschießen, mit dem Jonathan David mitteilen soll, ob er noch am Königshof bleiben kann oder ob er dauerhaft untertauchen muss. Das Ergebnis haben wir im Text. Saul will Davids Tod und David muss gehen. Soweit etwas Hintergrund zum Text. Jetzt wird Steffi uns den Text vorlesen.
Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, und zwar 1. Samuel, Kapitel 18, 1 bis 4, Kapitel 19, 1 bis 4a, Kapitel 20, 1 bis 4 und 35 bis 42 nach der Hoffnung für alle. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr, darum warnte er ihn: Sei vorsichtig. Mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich selbst will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe deines Verstecks sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. Nun floh David aus der Siedlung der Propheten in Rama. Heimlich suchte er Jonathan auf und fragte ihn: Was habe ich nur falsch gemacht? Was habe ich verbrochen gegen deinen Vater? Warum will er mich umbringen? Wie kommst du darauf? Versuchte Jonathan, seinen Freund zu beruhigen. Niemand will dich töten. Du weißt genau, dass mein Vater nichts unternimmt, ohne es vorher mit mir zu besprechen, sei es wichtig oder unwichtig. Warum sollte er mir ausgerechnet seine Mordabsichten verheimlichen? Nein, David, das siehst du falsch. Doch David widersprach: Natürlich weißt du nichts davon, denn dein Vater hat längst gemerkt, dass du mein Freund bist. Darum will er dich nicht damit belasten. Doch ich sage dir, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, mein Leben hängt an einem seidenen Faden. Jonathan erklärte: Ich will alles für dich tun. Am nächsten Morgen ging Jonathan wie verabredet auf das Feld hinaus. Ein junger Diener begleitete ihn. Lauf schon mal los, befahl Jonathan. Du sollst die Pfeile suchen, die ich gleich abschieße. Der Junge rannte los und Jonathan schoss seinen ersten Pfeil weit über ihn hinaus. Als der Junge dort ankam, wo er den Pfeil zu finden meinte, rief Jonathan: Lauf nur, der Pfeil muss noch weiter geflogen sein. Los, beeil dich. Schließlich fand der Diener den Pfeil und brachte ihn seinem Herrn zurück. Natürlich verstand er nicht, was sein Herr mit diesen Worten beabsichtigt hatte, denn nur David und Jonathan wussten Bescheid. Jonathan übergab seinem Diener Bogen und Pfeile und schickte ihn damit in die Stadt zurück. Sobald der Junge verschwunden war, kam David aus seinem Versteck hinter dem Steinhaufen hervor. Er warf sich vor Jonathan zu Boden und verbeugte sich dreimal. Sie küssten sich zum Abschied und beiden kamen die Tränen. Noch während David heftig weinte, sagte Jonathan: Geh in Frieden, David. Vergiss nie, was wir einander im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeuge.
Ich hatte mal eine beste Freundin. Wir kannten uns von der Schule her. Sie wohnte nur ein paar Häuser weg von unserem Haus entfernt. Und ich glaube, diese Freundschaft war das, wo wir sogar so eine Freundschaftskette hatten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo jede Kette einen Anhänger hat. Jeder Anhänger ist eine Hälfte eines Herzen und die passen perfekt zusammen. Und dann steht auf der einen Hälfte Best und auf der anderen Friends, beste Freunde. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir zu diesem Status beste Freundinnen gekommen sind. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir zu der Kette gekommen sind, aber ich weiß zwei Dinge. Das erste, ich war keine besonders gute beste Freundin. Unsere beste Freundschaft war, glaube ich, generell nicht so gut. Und zweitens, sie hat mir irgendwann diese beste Freundschaft gekündigt. Beides sind große Unterschiede zu der Freundschaft, die wir uns heute ansehen, in diesem Bibeltext, die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und ich möchte die in drei Schritten anschauen. Im ersten Schritt geht es darum, warum wir Freundschaften brauchen. Im zweiten sehen wir uns Merkmale guter Freundschaft an. Und im dritten geht es darum, wie wir Freundschaft üben können durch das Evangelium von Jesus und Evangelium üben können durch Freundschaft. Also erstens, warum wir Freundschaften brauchen, dann Merkmale von guter Freundschaft und dann Freundschaft üben durch das Evangelium und Evangelium üben durch Freundschaft. Nachdem meine damals beste Freundin mir die beste Freundschaft gekündigt hatte, ich vermute, ich war so ungefähr 14 oder so, war ich wirklich verzweifelt. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand eine Freundschaft gekündigt hat oder dich sonst irgendwie verlassen hat. Ich erinnere mich an einen Tag irgendwann danach, wo ich zu meiner Mutter gegangen bin und ihr gesagt habe, wie allein ich mich fühle. Wie weh das tat, dass ich keine enge Freundin hatte und auch keinen engen Freundeskreis. Es gab in der Schule so verschiedene Cliquen und ich war bei mehreren mal eine Zeit lang oder irgendwie lose dabei, aber bei keiner habe ich mich wirklich zugehörig gefühlt. Ich hatte das Gefühl in dem Moment, ich gehöre nirgendwo wirklich dazu. Niemand kennt mich wirklich in der Tiefe und versteht mich und ich habe mich völlig haltlos gefühlt. Ich war so verzweifelt darüber, dass ich im Gespräch mit meiner Mutter echt in Tränen ausgebrochen bin. Und das wollte ich eigentlich nie. Ich wollte lieber kontrolliert und reflektiert wirken. Es war nicht so, dass ich ohne Menschen gelebt hätte. Ich hatte einige Freundinnen, die ich zum Teil seit dem Kindergarten kannte. Und ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet, mit anderen zusammen. Ich hatte eine Familie, eine liebevolle, die für mich da war. Aber ich fühlte mich trotzdem total einsam. Und damit ging es mir richtig elend. Warum ich das erzähle, ist, diese Erfahrung, niemanden zu haben, mit dem man wichtiges Inneres teilen kann oder mit dem man gerade einfach mal reden kann, niemanden, zu dem man sich so richtig zugehörig fühlt, diese Erfahrung ist nicht nur für mich schlimm, sondern das Bedürfnis nach Verbindung mit jemand anderem betrifft jeden Menschen. Ein bekannt gewordener Psychologe und Freundschaftsberater namens Wolfgang Krüger sagt, dass wir Menschen zwei Grundprobleme haben: Einsamkeit und Unsicherheit. Man kann sicher darüber diskutieren, dass wir Menschen noch andere Grundprobleme haben, aber ich denke, er hat trotzdem etwas sehr Wichtiges erkannt. Und es gibt eine Studie, von der ich neulich in der Zeitschrift gelesen habe, aus 2016, die ergeben hat, dass chronische Einsamkeit einen ähnlichen Effekt auf unsere Lebenserwartung hat wie 15 Zigaretten am Tag. Chronische Einsamkeit, 15 Zigaretten am Tag. Also das ist nicht nur ein bisschen was Emotionales, was man einfach abtun könnte, sondern die Tatsache, ob wir gute, enge Beziehungen haben oder ob wir uns sehr häufig bis ständig einsam fühlen, wirkt sich ganz praktisch auf unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper aus. Und damit bestätigt die Forschung etwas, das Gott uns schon ganz am Anfang der Bibel sagt. Und er erzählt das durch zwei Details. Das erste Detail ist, als Gott den Menschen geschaffen hat, den ersten, hat er wörtlich gesagt, lasst uns Menschen machen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und damit deutet er etwas an, das sich durch die ganze Bibel zieht, nämlich, dass es für Gott möglich ist, ein Wesen zu sein, aber drei Personen. Drei Personen in einem Wesen, nämlich der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Der dreieinige Gott. Das bedeutet, die drei leben in perfekter Gemeinschaft. Die sind füreinander, die ehren einander und stärken einander. Das bedeutet, Gott ist in sich selbst schon perfekte Freundschaft. Und wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, das bedeutet, wir sind ihm ähnlich und wir sind genau daraufhin auch geschaffen. Auf Freundschaften, in denen wir bedingungslos füreinander sind, in denen wir einander ehren und einander stärken, dafür sorgen, dass der andere Lob bekommt und in denen wir einander ermutigen. Und solche Freundschaften, wenn wir die haben, zeigen auf Gott. Sie machen ihrem Erfinder Ehre. Die zweite Wahrheit, die Gott uns direkt am Anfang der Bibel über uns Menschen und über Beziehungen mitgibt, die Forschung heute bestätigt, ist, die Bibel erzählt, dass der erste Mensch, den Gott erschaffen hat, so aktiv wurde und er gab den Tieren, die es schon gab, Namen und versuchte, Kontakt aufzunehmen. Aber irgendwie fehlte ihm was. Diese perfekt und frisch erschaffene Welt, dieser reichhaltigste Garten mit tausenden Früchten und Schönheit, das Paradies, das reichte ihm irgendwie nicht. Dieser erste Mensch, Adam, hatte außerdem noch ungestörte, intensive Beziehungen und Gemeinschaft mit Gott und er hatte eigentlich alles, was er zum Leben brauchte. Aber trotzdem fehlt ihm irgendwas. Adam kommt irgendwie nicht zur Ruhe, weil er niemanden findet, zu dem er sich zugehörig finden kann. Und Gott sagt dazu, und das ist diese Wahrheit über uns, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel steht, dass etwas nicht gut ist nach der Schöpfung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Gott ändert das sofort und erschafft die Frau. Ein Wesen, das von Adams Art und ihm ebenbürtig ist, ein Gesprächs- und Lebenspartner für Gemeinschaft und für gemeinsames die Welt erobern und kultivieren, als Team. Es ist nicht gut, wenn ein Mensch alleine ist. Dafür sind wir nicht gemacht. In Adams Fall am Anfang der Welt hat Gott dem Mann eine Partnerin gegeben. Ich glaube aber, dass dieses Prinzip sich nicht nur auf Liebesbeziehungen bezieht. Wir brauchen die Beziehung zwischen Mann und Frau allein schon zur Fortpflanzung. Aber diese Art von Gemeinschaft ist nicht die einzige, die Gott uns gegeben hat. Es gibt in der Bibel viele Beispiele von Leuten, die zum Teil zum Beispiel ihr ganzes Leben lang Singles waren. Die berühmtesten sind sicher Paulus und Jesus. Aber die haben in guten Freundschaften diese Gemeinschaft gehabt, die sie brauchten. Es gibt heute immer mehr Stimmen, die sagen, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft immer ein größeres Thema wird. Großbritannien hat neulich als erster Staat eine Ministerin gegen Einsamkeit eingesetzt. Ich habe auch gestaunt. Es gibt immer mehr Freundschafts-Apps. Es gibt sogar intelligente, von Psychologen mitentwickelte Roboter, die sensibel auf ihren Besitzer reagieren und das Gefühl von Alleinsein mildern sollen, dann fragen, wie es dir geht, was du möchtest, was du brauchst. Und ich finde für uns in Potsdam, einer Stadt, in der jede zweite Wohnung ein Ein-Personen-Haushalt ist, wo also jemand alleine wohnt, lohnt es sich darüber nachzudenken, was es heißt, dass wir von Anfang an von Gott auf enge Beziehungen und Freundschaften hingeschaffen sind. Die Frage ist auch, ob wir fähig sind, in solchen engen Beziehungen zu leben. Ich war es als Teenager offenbar nicht. Und ich lerne immer noch hart in meinen Freundschaften und in meiner Ehe. David bleibt zum Glück auch nicht alleine am königlichen Hof. Gott gibt ihm Jonathan als Freund. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Merkmale von guter Freundschaft. Und ich bin sicher, da hat jeder von euch irgendwelche im Kopf. Was macht für dich gute Freundschaft aus? Es gibt sicher richtig viele. Ich habe heute für heute nur zwei Merkmale, die ich aus dem Text gezogen habe, und weil ich finde, dass in diesen zweien richtig viel drinsteckt. Diese zwei sind einmal Verlässlichkeit und Transparenz. Diese Freundschaft zwischen David und Jonathan, die war gar nicht selbstverständlich. Die beiden haben sich nicht so zufällig im Studium kennengelernt und hatten das gleiche Hobby. Jonathan war um einiges älter als David. Man schätzt so ungefähr 30 Jahre älter. Er hätte also sein Vater sein können. Und Jonathan war außerdem Prinz. Er war eigentlich Sauls Thronfolger. Und David war ein junger, ehemaliger Schafhirte, eigentlich unbedeutend, der auf einmal auf der Bildfläche erschien und dem Gott scheinbar alles gelingen ließ. Und trotzdem ehrt Jonathan David von Anfang an auf ganz starke Weise. Wir lesen am Anfang, dass Jonathan diesen Bund mit David schließt zur Besiegelung ihrer Freundschaft. Die beiden gehen das richtig bewusst an. Und dass er ihm sein Prinzengewand schenkt. Das ist nicht nur eine nette Geste, sondern später wird klar, dass Jonathan schon weiß, dass Gott David als nächsten König ausgesucht hat und dass er es nicht werden wird. Aber Jonathan ist bereit, das aufzugeben, weil er irgendwie weiß, okay, das ist Gottes Plan und der wird gut sein. Gegen seinen offensichtlichen Vorteil. Das finde ich richtig bewundernswert. Die beiden entscheiden sich trotz ihrer großen Unterschiede, eine enge Freundschaft einzugehen. Und der Text sagt wörtlich, die Seelen der beiden verbanden sich. Oder die Herzen. Und das für eine Männerfreundschaft. Sie versprechen sich ewige Freundschaft. Und der Bund, den sie schließen, ist ein Hinweis auf dieses erste Merkmal für gute Freundschaft, Verlässlichkeit. Sie entscheiden sich bewusst dafür. Das ist der Unterschied zwischen Familie, was ja auch enge Beziehungen sind, und Freundschaft. Freunde suchst du dir aus. Und sie besiegeln das mit so einem Versprechen. Sie schließen quasi so eine Art Vertrag. Ich schätze mal, die wenigsten von euch schließen Verträge am Anfang einer Freundschaft. Es geht mir auch weniger um diese Form von einem Bund, sondern eher um den Charakter von so einer Bundesbeziehung, von so einer Bundesfreundschaft. Weil der Charakter so einer Bundesfreundschaft ist, gegenseitige Loyalität, zueinander stehen, unabhängig von Leistung oder Vorteilen, Beständigkeit. Das ist etwas sehr anderes als ein Vertrag in der Wirtschaftswelt zum Beispiel. Da geht man auch eine Beziehung ein, so eine Kunden-Verkäufer-Beziehung, und man schließt auch Verträge, aber die basieren auf Leistungen. Und wenn die Leistung nicht mehr gebraucht ist, wenn du als Kunde einen besseren Service bei einem anderen Anbieter bekommst, dann wirst du diese Beziehung wahrscheinlich beenden. Diese Art von Beziehung ist überhaupt nicht verlässlich und sie ist auch gar nicht darauf ausgelegt. Dem Kunden oder dem Verbraucher geht es um seine Rechte und um seine Bedürfnisse und die Beziehung zum Verkäufer ist nicht so maßgebend. Bei Beziehungen, die eher so einen Bundescharakter haben, wie Freundschaft oder auch eine Ehe, ist es andersrum. Da steht die Beziehung und die Person im Vordergrund und Rechte und Bedürfnisse kommen danach erst. Das Interessante ist, dass in den letzten circa 50 Jahren das Bild von Verbraucher-Verkäufer-Beziehungen unser Bild von so Bundesbeziehungen geprägt haben. Dass es sich so ein bisschen verschoben hat. Also ein Freund oder eine Freundin sollte mir gut tun, Zeit mit ihm oder ihr sollte Spaß machen, mich unterstützen, ich sollte glücklich sein in der Beziehung oder Freundschaft. Und wenn nicht, treffe ich mich vielleicht so schleichend eher mit anderen Leuten. Wenn das so ist, ist es im Extremfall eigentlich eher eine Kunden-Verkäufer-Beziehung. Aber wir brauchen mehr als Beziehungen, die auf Kosten-Nutzen-Rechnungen laufen. Wir brauchen Zuverlässigkeit und Beständigkeit und Freundschaften, in denen weder ich noch mein Gegenüber zuallererst auf Gewinn oder auf einen Vorteil durch den anderen aus ist. Und wenn ich das nicht mehr leisten kann, ist er oder sie weg oder umgekehrt. Wir brauchen Freundschaften mit Commitment. Dieses Wort, ich finde keine gute deutsche Übersetzung dafür. Es kann heißen Treue, Verpflichtung, Engagement oder Hingabe und Verbindlichkeit. Und wir sehen das bei Jonathan. Er bleibt Davids Freund, als David der Todfeind seines Vaters wird. Stellt euch das kurz vor, wenn ein Freund oder Freundin der Todfeind eures Vaters ist. Das ist ganz schön, stellt die Freundschaft auf eine harte Probe, glaube ich. Jonathan setzt sich vor seinem jähzornigen Vater für David ein und konfrontiert ihn damit, dass er einen unschuldigen Mann umbringen will. Er bleibt auch Davids Freund, als David vom Nationalheld, vom gefeierten Instagram-Star zum Flüchtling wird. Ohne Jonathan hätte David diese Zeit am Königshof, glaube ich, nicht überstanden. Fakt ist, keiner von uns kann so ein perfekt verlässlicher Freund sein. Und niemand kann für uns so ein perfekt verlässlicher Freund sein. Das können wir von niemandem erwarten. Weil wir erstens nicht perfekt sind und weil wir zweitens auch begrenzt sind und nicht überall sind. Jonathan und David sind ja hier schon ein super hoher Standard. Und sie wollten Freunde bis an ihr Lebensende sein. Am Ende unseres Textes haben wir allerdings diesen Abschied hier. Und David muss fliehen und seinen Freund, der bisher seine größte Stütze war, zurücklassen. Hier hat also ihre Verlässlichkeit so eine ganz praktische Grenze erreicht. Ich glaube, dass Gott David dadurch erinnert, all deine Stützen, die du dir aufgebaut hast bisher, in deinen letzten Jahren, deine Stärken, deine Erfolge, deine Stellung am Königshof und dein engster Freund, Jonathan, das sind gute Sachen, aber diese Stützen sind nicht von Dauer. Sie sind nicht letztendlich verlässlich. Der einzig wirklich verlässliche Halt bin ich, der ewige Gott. Ich bin der Einzige, der das Versprechen halten kann, für immer da zu sein, an deiner Seite zu sein und für dich zu sein, weil ich Gott bin. Gott verhindert, glaube ich, dass ein Freund für David zum Götzen wird. Also für etwas, auf das er sich mehr verlässt als auf Gott. Josina aus meiner Kleingruppe hat letzte Woche was erzählt, das so perfekt dazu passte, dass ich sie gebeten habe, es heute nochmal zu erzählen. Josina, komm gern mal nach oben. Wer mit Kleingruppe nichts anfangen kann, kann im Programmheft auf Seite 9 mal nachlesen, was das ist.
Hallo, also ich bin Josina. Ich hatte eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging in der Schule und so, und dann bin ich durch verschiedene Ecken in die Nachbargemeinde gekommen, in eine Jugendgruppe, in Konfi-Unterricht. Wir waren alle sehr unterschiedlich, aber der Konfi-Unterricht war so gut, dass wir sogar nach dem Konfi-Unterricht eine Jugendgruppe wurden und zusammen durchs Leben gehen konnten, 6 Jahre lang. Wir waren ein super eingespieltes Team, wir konnten super viele Aktionen machen und das Schöne war, dass mit der Zeit durch die Oberstufe wir auch immer mehr zusammen auf eine Schule gekommen sind, nach und nach, wir waren bekannt in der Schule als Gruppe. Und ja, für mich war das eine super Zeit und ich habe super viel über Gott gelernt. Mein ganzer Glaube ist darin gewachsen. Irgendwann war das so, dass diese Gruppe sehr autark war. Sie hat sich selber organisiert, also sie lief nicht mehr unbedingt über die Gemeinde. Und dann ja, war das Abi gemacht und dann bin ich in ein FSJ gegangen und dann stand ich irgendwie so da. Und meine ganzen Freunde waren nicht mehr da. Und dann musste ich anfangen, mich zu hinterfragen, zu fragen, was war diese Gruppe für mich? Was war ich in dieser Gruppe? Welcher Anteil hatte Gott da drin? Und diese Gruppe war auf jeden Fall von Gott gesegnet, von vorne bis hinten. Aber meine Definition, wer bin ich als Christ, wer bin ich als Person, woran mache ich meinen Wert fest? Das musste ich da irgendwie neu lernen. Und ja, ich bin sehr dankbar für diesen Prozess.
Genau. Cool. Danke dir. Ich finde es total stark, dass Gott uns durch diesen Text sowohl sagen kann, wir brauchen Freundschaft unbedingt, es stärkt unseren Glauben total. Gleichzeitig ist es aber nicht das Letzte, auf das wir uns verlassen können. Es darf nicht zum Götzen werden. Das zweite Merkmal ist Transparenz. Ich finde Jonathan als Freund echt beeindruckend. Aber auch bei David habe ich irgendwann in der Vorbereitung so gedacht, oh Mann, der ist echt ganz schön beziehungsfähig. Also fähig für eine tiefe Freundschaft. Nämlich eine Sache, die mir aufgefallen ist, von David haben wir sehr viel Geschriebenes überliefert. Ein Großteil der Psalmen, also der Lieder in der Bibel, sind von ihm verfasst. Und darin beschreibt er richtig häufig und sehr intensiv sein inneres Erleben und sein Ringen mit Umständen, mit seinen Feinden. Er beschreibt unbändige Freude und Ehrfurcht vor Gott, aber genauso auch panische Angst, völlige Verzweiflung und Erschöpfung und Schuldbewusstsein. Und das zeigt einerseits, wie intensiv und wie ehrlich und wie eng seine Freundschaft zu Gott war. Da war quasi grenzenlose Transparenz. Und es sagt für mich einiges über ihn als Freund. Denn was dieser Wolfgang Krüger, dieser Psychologe, den ich vorhin erwähnt habe, was er auch sagt, ist, Freundschaftsfähigkeit muss man lernen. Und es braucht nicht nur gemeinsame Zeit. Man benötigt selbst einen Zugang zu seinen Gefühlen und Ängsten und muss diesen Zugang einem Freund auch gestatten. Das ist der Resonanzboden für Freundschaft, sagt er. Ich weiß, dass das für viele herausfordernd ist, offen mit seinen Gefühlen umzugehen. Vielleicht gerade für Männer manchmal, aber nicht nur. Aber es ist wichtig für tiefe, enge Freundschaft. Eine Freundschaft, die deine Tiefen nicht sehen darf, kann keine Tiefe haben. Transparenz heißt für mich, ich lasse den anderen reinsehen. Ich bin ein Stück transparent. Und wir sehen das bei David und Jonathan an mehreren Stellen. David kommt von seinem Fluchtort in Rama zurück zu Jonathan und erzählt ihm ganz offen von seiner Angst vor Saul. Obwohl Jonathan dessen Sohn ist und er viele Vorteile davon hätte, David zu verraten. Diese beiden Männer haben vermutlich zusammen gekämpft. Sie waren beides Krieger. Und trotzdem schämt David sich nicht, offen vor Jonathan zu sagen, dass er Angst hat. Oder hemmungslos am Schluss mit ihm zu weinen, als sie sich verabschieden müssen. Oder er schämt sich, aber er macht es trotzdem. Meine Beraterin und Seelsorgerin hat mir mal gesagt, Scham treibt in die Einsamkeit. Und das stimmt total. Wisst ihr, was das erste negative Gefühl der Welt war, was Menschen gefühlt haben? Es war Scham. Als Adam und Eva sich das erste Mal gegen Gott entschieden haben, wurde ihnen auf einmal bewusst, dass sie nackt waren. Sie fühlten sich auf einmal schutzlos und schämten sich. Und im Zusammenhang mit diesem Misstrauen und den Folgen daraus entfernten sie sich von Gott und voneinander. Und ich bin mir absolut sicher, dass gegenseitige Transparenz eine unglaubliche Waffe gegen Scham ist und gegen Misstrauen und gegen Entfremdung und Vereinsamung. Jetzt könnte man einwenden, dass wenn man so ehrlich wird und echt unangenehme, vertrauliche Dinge erzählt, man sich ganz schön verletzlich macht. Und wer will das schon so richtig? Wer antwortet auf die Frage, wie geht es dir schon mit nicht gut und erzählt irgendwas Unangenehmes? Oder wer teilt auf Instagram die Momente, in denen man alleine am Wochenende vorm Fernseher hockt und Serien suchtet? Wir halten lieber Erfolge und coole Geschichten wie so Schilde vor uns, zur Sicherheit. Anstatt zu erzählen, dass diese Erfolge und diese coolen Geschichten zu uns gehören, ja. Aber genauso gut die Tatsache, Angst davor zu haben, Ansehen zu verlieren oder die Verletzung aus einer Beziehung oder die Tatsache, dass wir uns manchmal einsam fühlen. Das kann echt unangenehm sein. Oder das Gefühl, zu gewöhnlich zu sein. Ich hoffe, dass wir Freundschaften haben über alle Kontaktmöglichkeiten hinaus, die wir haben, die so tief und ehrlich sind. Oder Freundschaften, in die wir investieren können, damit sie zu solchen Freundschaften werden. Gibt es bei dir jemanden, der nicht nur weiß, was du kannst und worauf du stolz bist, sondern der auch weiß, wovor du Angst hast oder weshalb du dich schuldig fühlst? Hast du einen Freund oder eine Freundin, die weiß, wovon du träumst, was so deine innersten Hoffnungen sind, die du kaum traust, dich auszusprechen? Ich habe in den letzten Jahren sehr viel über Freundschaft lernen müssen und dürfen. Und gerade die letzten Monate haben mich da echt nochmal herausgefordert. Was dabei aber gerade passiert ist, dass manche meiner Freundschaften gerade wirklich auf so ein Next Level gehen und ein ganz anderes Niveau erreichen. Und wie das geht, bringt uns zum letzten Punkt. Nämlich einen Weg, Freundschaft zu üben durch das Evangelium und Evangelium zu üben durch Freundschaft. Ich erkläre gleich, was ich meine. Ich musste diese Transparenz unheimlich lernen, die vor einer Freundin Schwäche zeigt. Ich habe immer gedacht, ich hätte tiefgehende Freundschaften, weil wir haben über tiefgehende Themen geredet. Und ich glaube, zu einem gewissen Maße haben wir uns einander anvertraut, gerade sie sich mir. Aber ich habe immer unheimlich viel zurückgehalten. Und zwar alles, von dem ich dachte, es würde ihr Bild von mir verschlechtern. Sprich, ich habe von Problemen oder Ängsten immer erst dann erzählt, wenn ich die schon fast gelöst hatte. Oder wenn ich sie zumindest reflektiert hatte und schon Lösungen anbieten konnte. Alles, was ich an mir selber nicht respektabel fand, die wirklichen Tiefen, habe ich einfach nicht geteilt. Und ich war dadurch immer so ein bisschen auf Abstand, ohne es zu merken selber. Ich habe das nicht gewusst. Ich war die Starke, irgendwie wirklich so, haben mir Freunde gesagt hinterher, obwohl ich gleichzeitig voll unsicher war. Ich habe niemanden so richtig reinsehen lassen. Und dadurch habe ich mich einsam gefühlt, weil ich wusste, niemand kennt meine Tiefen so richtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du in Freundschaften Dinge zurückhältst, um besser dazustehen vor dem anderen. Aber das Problem ist, diese Haltung hält Beziehungen oberflächlich. Sie hält alle auf Distanz und sie macht einsam. Ein Lösungsvorschlag dafür könnte sogenannte Selbstliebe sein. Diese Entscheidung, sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren, wie ich bin, um mich dann auch anderen mutig damit anvertrauen zu können, weil ich habe es ja angenommen. Aber ehrlich gesagt finde ich diesen Ansatz ein bisschen schwach, weil er so komplett von mir ausgeht. Der christliche Glaube kennt eine Quelle der Annahme und Liebe, die außerhalb von uns selbst liegt und die stärker ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und diese Quelle nennen wir das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus oder über Jesus. Jesus war als Freund derart zuverlässig und treu und hingegeben uns gegenüber, dass es ihn das Leben gekostet hat. Er ist selbst von einem seiner engsten Freunde verraten worden und er hat das ausgehalten, um uns zu gewinnen. Jesus kennt unsere Tiefen schon. Er kennt deine schlimmsten Stunden, genauso wie deine größten Hoffnungen. Er kennt deine größte Schuld und die Gründe, weshalb du dich schämst. Und als Jesus am Kreuz unschuldig wie ein Verbrecher hingerichtet wurde, hat er diese Schuld und diese Scham für dich getragen. Deine Schuld und deine Scham ist schon gesehen worden und beglichen. Der deine Tiefen eh schon kennt, verurteilt dich nicht, sondern nimmt dich komplett an, wenn du ihm das glaubst und diesen Tausch annehmen willst. Und aus dieser größten Annahme heraus können wir den Mut finden, auch Freunden diese Tiefen zu zeigen. Diese Vergebung und diese Rechtfertigung hilft mir, nicht nur Fehler zuzugeben, die ich leicht zugeben kann, sondern auch solche, bei denen mir heiß und kalt wird, wenn ich daran denke. Und die Erfahrung von Vergebung unserer kompletten Schuld macht es uns möglich, auch unseren Freunden zu vergeben, wenn sie uns Unrecht getan haben. Mit Jesus haben wir quasi die größtmögliche Erfahrung gemacht, trotz vollkommener Transparenz angenommen zu sein und geliebt. Und das heißt erstens, wir wissen, das gibt es, solche Annahme. Und zu einem gewissen Grad ist sie auch unter Freunden möglich. Und zweitens, wenn wir doch mal Ablehnung erfahren, wissen wir, wir sind bereits vollständig angenommen von Gott, von dem, der das Universum erschaffen hat und uns erschaffen hat. Und dieses Üben von Transparenz, wirklich ehrlich vor Freunden zu werden und sie wirklich an mein Herz ranzulassen, weil ich weiß, ich bin schon angenommen, mir kann nichts mehr passieren, das hebt meine Freundschaften gerade auf ein ganz anderes Level an Tiefe und Verbundenheit. Wir erleben gegenseitige Annahme, unabhängig davon, ob alles toll ist, was wir sagen oder tun. Und das meine ich mit durch das Evangelium, durch Jesus, gute, tiefe Freundschaft üben. Und immer häufiger, wenn ich mir unsicher bin und fürchte, Anerkennung zu verlieren oder vor irgendwas Angst habe, denke ich immer häufiger an Jesus, der mich komplett angenommen hat. Und dadurch übe ich in Freundschaften das Evangelium. Es funktioniert in beide Richtungen. Und mit der Zeit erscheint mir dann die Vorstellung, wie David und Jonathan, zwei Krieger, zwei gestandene junge Männer, voreinander knien und hemmungslos miteinander und übereinander heulen. Erscheint mir gar nicht mehr so abwegig. Ich wünsche uns solche Freundschaften, weil wir dafür geschaffen sind. Und dass wir immer mehr erkennen, dass Jesus am allermeisten dieser Freund war. Und das ist keine Floskel, sondern das verändert unser Leben. Guter Gott, danke, dass du Freundschaften geschaffen hast. Und dass du uns für Freundschaften geschaffen hast. Danke, dass du selbst in dir schon diese perfekte Freundschaft lebst und uns damit hineinnehmen willst. Ich bitte dich, dass du uns so sehr klar machst, dass wir von dir komplett angenommen sind, dass wir mutig werden, in unseren Freundschaften auch ehrlich zu sein und dass wir Freundschaft so leben, dass wir immer ganzer und immer stärker werden darin und dir ähnlicher. Amen.